Johannes.
Max.
Weißt du eigentlich, was die Tokyo Game Show ist?
Die Tokyo Game Show ist eine Videospielemesse in Tokio.
Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Daran geht die Welt zugrunde und Robots and Dragons Apostroph Mehrspieler, damit auch klar wird, warum erst die Namen der Seiten genannt wurden. Hallo alle miteinander, ich bin Max und bei mir ist der liebe Johannes. Hallo Johannes.
Hi. Oder wie man in Japan sagen würde, Konnichiwa.
Na, das stimmt jetzt allerdings nur wenn die Tageszeit auch stimmt. Ansonsten kann man da ja noch ganz, ganz viele andere Sachen sagen. Wenn Nörden, dann richtig. Wir freuen uns sehr, denn in geschlossener redaktioneller Meinung ist die Tokyo Game Show das Einzige, was im kompletten Kalenderjahr wichtig ist, wenn es um Videospiele geht. Alles andere ist komplett unwichtig. Und wir freuen uns, dass sie vor der Tür steht und auch insgeheim, dass gerade so in den letzten ein, zwei Jahren das doch ein bisschen in die Mangel genommene Spielelandschaft Japans wieder am Aufblühen ist und gefragter ist und nicht allein, oh, das Land, aus dem die Souls-Reihe kommt, ist.
Ja, Japan oder japanische Spiele haben in den letzten Monaten, im letzten Jahr kann man auch gut sagen, wieder einiges an Boden gut gemacht. Man nehme beispielsweise Final Fantasy XV, das mehr Leute begeistert hat als die Teile davor. Man nehme Persona 5, was eigentlich die Qualität der vorherigen Teile auch nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Überhaupt viele Nintendo-Spiele, die überraschend gut geworden sind, nachdem Nintendo mit der Wii U ja so ein bisschen eher rumdümpelte und die Konsole nicht
daneben
wirklich
gelegen hat.
Ja, die Konsole nicht wirklich zum Durchstarten bringen konnte, ist die Switch, hat sich die Switch tatsächlich ziemlich gut verkauft. Es ist ein großer Erfolg. So erfolgreich sogar, dass ich manchmal mir denke, ach Mensch, hättest du doch eine Switch.
Und ich meine, sie hat ja auch dann direkt mal mit Spielen wie Mario Odyssey und Breath of the Wild Titel bekommen, die man tatsächlich in dem Bereich, ich meine, da schließe ich jetzt extra nicht von meinem Bekanntenkreis, wo relativ wenige Nintendo-Spieler sind, aber die, die es sind, sagen für sich, das ist tatsächlich mal wieder ein, wie man so schön in unserer Branche sagt, System-Seller, für die man dann wirklich diese Konsole haben wollte. Es gab genug Leute, die gesagt haben, okay, ich brauche einfach eine Switch, weil ich das neue Zelda haben will. Breath of the Wild, ich lasse mich davon jetzt nicht, niemanden interessiert Twilight Princess. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn Twilight Princess euch noch juckt, aber Twilight Princess ist nicht annähernd so, hat nicht annähernd den Status eines Ocarina of Time, ist nicht annähernd so polarisierend wie ein Majora's Mask und ist nicht annähernd so gefeiert wie eben Breath of the Wild, das sogar in vielen Bereichen als Referenz für was ist der nächste Schritt für Open World ist.
Also ich denke wirklich, dass Nintendo mit Breath of the Wild Open World als dieses mit diesem Erkundungsfokus wirklich neu definiert hat. Also für mich ist Breath of the Wild, und ich habe es ein bisschen gespielt, nicht so viel, wie ich es gerne spielen würde, aber wirklich immer wieder mit meinem Gedanken da dranhänge, dass es wirklich ein tolles, ein spannendes Spiel ist. Es ist ein Spiel, was diese Entdeckungskomponente, dieses selbst irgendwo hingehen, erkunden, auf eine neue Ebene hebt. Es hat natürlich auch Schwächen, ne? Also die Waffen und die Schilde, die kaputt gehen, das ist ein bisschen frustrierend und die Bedienung ist nicht wirklich gut und manchmal ist es ein bisschen grindig. Es wird nicht alles wirklich gut kommuniziert, aber es ist tatsächlich ein wirklich gutes, wirklich unterhaltsames Spiel. Zu Recht ein System-Seller. Und ich denke mir sehr, sehr oft, ach Mensch, kann man das nicht eigentlich auch so auf den PC bringen? Also nicht Breath of the Wild, sondern warum gibt es kein PC-Spiel in dem Sinne, das ähnlich versucht, den Entdeckerdrang in mir zu fördern?
Ich denke tatsächlich, dass, also ich hoffe, dass Breath of the Wild, um das mal so ein bisschen zum, ich denke, durchaus berechtigt zum Zentrum dieser Japan's Back Baby Bewegung zu machen, weil es wirklich ein Konzept genommen hat, das auf dem Markt schon dominant war, aber dieses Konzept in einer Form konsequent weitergeführt hat, die man immer wieder feststellt, wenn darüber gesprochen wird, ja, ich habe hier dieses Open-World-Spiel, ich habe diese riesige Welt, zum Beispiel bei Assassin's Creed, bei Final Fantasy XV, bei Skyrim und Co. Ich würde sogar noch sagen, Elder Scrolls. Die Elder Scrolls-Teile, Fallout, kommen da relativ nah dran an das Konzept. Die Open World ist dazu gemacht, mit ihr tatsächlich zu interagieren. Du kannst mit ihr interagieren und was machen. Da haben natürlich die Elder Scrolls-Teile größere Schwächen. Die machen das dann wett mit, dass du kaum 50 Schritte gehen kannst, ohne dass dir ein Quest oder ein NPC, der dich mit einem Roman zuschwallt, dass du die triffst und dadurch das Gefühl einer vollen, zumindest belebten Welt kommt. Legend of Zelda Breath of the Wild hat den nächsten Schritt gemacht, und zwar, dass deine Aktionen direkt interagieren. Wenn man sich mal so Videos anguckt oder gerade diese 10 bis 15 Sekunden Videos, diese erweiterten Vines, die dann auf Twitter gerade am Anfang oft aufgetaucht sind, diese kleinen Ausschnitte von Leuten, die dann irgendwie rausgefunden haben, wie sie selber Feuer gemacht haben, diesen Luftdruck dann genommen haben, um mit dem Glider höher zu kommen an eine Stelle, an die sie sonst nicht kommen würden. Also diese Verbindung der verschiedenen Gameplay-Elemente, die tatsächlich Kombination mit der Welt funktioniert haben. Das ist was sozusagen das komplette Gegenteil zu Final Fantasy XV, das zwar ein gelungener Titel war, aber gerade beim Open-World-Charakter, daran zum Beispiel da schwächelt, dass du immer mal wieder diese unsichtbare Wand triffst.
Was ich halt auch schön finde, du hast es so ein bisschen angeschnitten, und ich möchte versuchen, das auf den Punkt zu bringen. Breath of the Wild hat den Mut zur Weite. Ja, es gibt dir große Landschaften, durch die du reiten kannst, die schön sind, wo dir eventuell was über den Weg läuft oder nicht. Wohingegen eben so Spiele wie auch zum Beispiel The Witcher 3, Fallout 4, wie die Elder Scrolls-Reihe, die leben von Dichte. Es ist alles extrem verdichtet und wie gesagt, du stolperst eigentlich alle 5 Meter über eine besondere Gegend und das wird dir dann angezeigt und dann weißt du, aha, dann kommt natürlich so der Spieler in dir raus, hier muss irgendwas sein. Und das ist bei Breath of the Wild nicht unbedingt so. Es wird dir zwar gesagt, ah, du bist jetzt hier, das ist die Gegend, und dann liegt es aber an dir selber herauszufinden, okay, was kann ich hier machen? Also es ist wirklich dieses Phänomen, was wir ja auch beschrieben haben, wenn man bei The Witcher 3 die Fragezeichen ausschaltet. Ja, man steht einfach irgendwo oder guckt auf die Karte und denkt sich, das sieht interessant aus, da möchte ich mal hin, findet da was, freut sich und reitet dann weiter. Super. Das macht Breath of the Wild halt wirklich, wirklich gut und einzigartig und es lebt davon. Eben, man merkt, dass viele andere Spiele eben nicht diesen Mut haben zur Weite, sondern dir immer mehr Inhalte liefern würden. Das war ja auch, was mich bei Nier Automata so ein bisschen, um nochmal ein bisschen einen Schritt zurückzugehen, was man aber vielleicht auch dazu zählen kann zu diesen Japan, ist wieder ein bisschen besser oder ein bisschen weiter vorne Moment, über den wir reden wollen. Bei Nier Automata passiert ja in etwa dasselbe, ne? Es hat auch diesen Mut zur Weite und gibt dir diese leeren Arenen quasi oder diese leeren Gebiete, in denen eigentlich nichts passiert. Also wenn du da beispielsweise an die Wüste denkst, Max, da passiert ja wirklich, da gibt es ein, zwei Feindesgruppen oder sowas, aber ansonsten ist da braun, Wind, Wüste. Und das ist mutig, ne? Also es ist auch karg, aber es ist mutig.
Also zwei Titel, die ich da auch in dem Kontext erwähnen würde. Einer aus Japan, der jetzt, glaube ich, letztes Jahr zum Gefühl 20. Mal geremastert wurde. Und zwar ist das Shadow of the Colossus, was komplett auf dieser Idee aufbaut. Es gibt, das Spiel hat seine 16 Boss-Battles und ansonsten tatsächlich komplett gar nichts. Ihr reitet einfach durch eine große Welt und diese bedrückende Leere ist zum einen Story-Element, zum anderen ermutigt sie interessierte Spieler dazu, tatsächlich das Spiel oder diese im Spiel dargestellte Welt selber zu interpretieren. ein Rezept, das vielleicht bei Shadow of the Colossus nicht ganz so aufging wie zum Beispiel in der Souls-Reihe, aber die Souls-Reihe hat durchaus diese Idee aufgegriffen, beziehungsweise spielt mit einer ähnlichen Erzählstruktur des Show, Don't Tell. Ich meine, ja, natürlich gab es hier und da dann Backlogs zu finden, Informationen zu finden, aber im ersten Moment musste der Spieler für sich überlegen, okay, wie passt das hier zusammen? Was ist wohl diese Geschichte hinter diesem Drachenskelett, hinter diesen verdorrten Pflanzen, hinter diesen leeren Burgen? Was ist hier passiert? Was wird hier noch passieren? Wie kam das alles? Also dadurch, dass du die Welt zum Mysterium machst oder nicht einfach zu einer Questhalde, dass du tatsächlich dafür sorgst, dass der Spieler Lust bekommt zu erkunden und nicht Lust bekommt, eine Questlist abzuarbeiten.
Aber was ich interessant finde, ist, wir haben jetzt viel über Breath of the Wild und Weite gesprochen und so ein bisschen den Gegenentwurf zu Breath of the Wild bietet ja sowohl vom Setting als auch vom Spielgefühl her Yakuza Zero. Weil das ist auch sehr verdichtet, aber dann wiederum, glaube ich, oder finde ich, glaubwürdiger verdichtet. Also es geht ja wirklich nur um diese beiden kleinen Stadtabschnitte. Und ja, das sind wirklich eigentlich kleinere Viertel. Man kommt auch selten da wirklich raus, aber dafür lernt man sie eben kennen. Man weiß, wo welche Imbissstände sind, man weiß, wo welche Bars sind, man trifft sich ja mit Frauen da. Also es ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht und zeigt auch, dass die Yakuza-Serie außerhalb Japans, war sie ja eher so ein Nischending, aber eben auch da Erfolg haben kann. Ich glaube, es gibt viele Leute oder Sega wird nochmal ganz viele Spiele verkaufen, jetzt da Yakuza auch auf dem PC erschienen ist. Zumindest Yakuza Zero. Ich glaube, Yakuza Kiwami 2 wird auch auf dem PC erscheinen, glaube ich. Das war ja der Plan von Sega. Muss ich aber gestehen, weiß ich jetzt gerade nicht, wie der Stand da ist.
Sie sind aber zumindest alle für die PlayStation erhältlich im Westen, oder für den westlichen Release geplant. Von daher versuchen sie zumindest nochmal diese Reihe in den Westen zu bekommen. Ja, ich denke, dass das gerade so spannend ist, dass gerade Spiele wie Yakuza, auch wenn in die Yakuza-Spiele jetzt vergleichsweise viel Geld nochmal reinfließt, was bei japanischen Spielen für mich auch auffällt, ist weiterhin, dass sie nicht versuchen, dieses Arms Race, diesen Waffenwettlauf übertrieben im übertriebenen und übertragenen Sinne in Sachen Grafik mit westlichen Entwicklern einzugehen. Final Fantasy ist eine dieser Marken, die sich natürlich immer für großartige Grafik gerühmt hat und ich denke, Square Enix wird auch zumindest mit dieser Serie immer weiter darauf drücken, aber andere Serien und Reihen halten sich da tatsächlich zurück. Und also zum Beispiel das neue God Eater 3, was in Japan durchaus so zumindest am Ausdruck System Seller kratzen darf, was Verkaufszahlen für Japan zumindest ausgeht, ist ein Spiel, das auf eine Grafik setzt, die ganz klar, die hätte man noch auf der PS3 so darstellen können. Natürlich hätte es dann aber die Ladezeit, also da wirkt sich das dann meistens eher aufs Gameplay, auf Ladezeiten dergleichen aus. Das ist nicht der Vorrang in Japan und das finde ich durchaus begrüßenswert, solange sich diese erstens mit individuellem Stil aufgefangen werden können im kreativen Bereich und gleichzeitig die Spiele sagen, lasst uns doch gucken, was wir gameplay-technisch machen können, anstatt die ganze Grafikpower und überhaupt Leistungen, gerade im Konsolenbereich, die nun mal begrenzt ist, allein in gutes Aussehen zu stecken. Das muss ich nicht immer ausschließen, aber ich glaube, gerade bei kleineren Entwicklern, die nicht die Kapazitäten haben, beziehungsweise im japanischen Spielemarkt, der einfach kleiner ist als der westliche Markt, wo nicht diese riesigen Budgets automatisch gegeben sind, ist das auch der einzige Weg, dass du langfristig wieder irgendwie in diesen Wettbewerb einsteigen kannst.
Aber man merkt, dass die japanischen Firmen oftmals einfach so einen gewissen Schritt zurückgemacht haben und vielleicht ihre Konzepte nochmal so ein bisschen durchdacht oder stärker auf bestimmte Elemente zugeschnitten haben. Also ich glaube, das merkt man schon, nachdem in den letzten Jahren es ja auch im JRPG-Bereich so ein Tal gab, an dem gesagt wurde, naja, so wirklich hat sich das jetzt nicht weiterentwickelt. Bestes Beispiel, dass es trotzdem natürlich funktioniert, ist Dragon Quest 11, wo alle Reviews eigentlich sagen, same procedure as last time, aber trotzdem halt sehr gut in dem, was es macht. Man darf aber nicht, natürlich nicht vergessen, auch Dragon Quest hat versucht, sich ein bisschen weiterzuentwickeln mit Dragon Quest Builders beispielsweise. Also man sieht, da ist so ein bisschen Bewegung drin und das ist ganz spannend mit anzusehen, was daraus wird. Wir haben jetzt noch die Tokyo Game Show, eine Spielemesse in Tokio, steht in den Startlöchern. Da wird also nochmal zu sehen sein, ob es vielleicht spannende Neuankündigungen gibt oder wir endlich erfahren, ob Sachen wie Death Stranding einfach nur 2 Stunden Hideo Kojima-Masturbation sind oder doch vielleicht ein Spiel draus wird.
Oh, ich bin da guter Dinger und da schauen wir dann nächste Woche, wie was es Neues gibt. Ich meine, das Schöne, aber gleichzeitig auch Frustrierende an der Tokyo Game Show ist, dass sie sich sehr auf Spiele konzentriert, was erstmal gut ist, aber natürlich will man gleichzeitig sehen, okay, wünscht man sich auch immer, was ist der neue Einfluss aus Japan, dass sich vielleicht etwas tut, sei das in Sachen Genres, sei das in Sachen neuer Hardware. Aber da muss man dann natürlich auch sagen, dass durch die Dominanz der letzten Jahre des westlichen Marktes diese Neuankündigungen im Normalfall auf den Pressekonferenzen der großen Publisher, der großen Hersteller, wie eben Microsoft, Sony, Nintendo oder eben auf der E3 zu erwarten sind. Wir freuen uns trotzdem und schauen, was so dabei rumkommt.
Das ist ein schönes Schlusswort, Max. Es bleibt also weiterhin spannend, hoffentlich für euch auch. Und wir sagen bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören und vergesst nicht, mit dem Kopf zu nicken zur Musik von Glory of Joanne.